Ich kann über die neue Red-Kamera berichten, falls das interessant
Oh
ist.
ja, gerne. Ich kann darüber reden, dass ich mir endlich eine Soundbar kaufen will, weil es als Tonmeister absolut erbärmlich ist, immer noch die Fernsehlautsprecher zu benutzen.
Oh,
Was?
und dann ist Soundbar.
3, 2, 1.
In dem Sinne. Herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. Mit bei mir in der Aufnahme sind natürlich wieder Chung, Jan und der etwas komisch dreinblickende Angelo.
Ja.
Hallo zusammen.
Hallöchen.
Hallo. Wie geht's euch?
Gut. Und euch?
Also, ich bin ein bisschen im Arsch. Ich dachte mir so, ich gebe mir mal Montagmorgen mit den Dr. Freuds, also Le Floyd und Olli, eine Trainingssession für 1,5 Stunden.
Oh.
Und ich habe zum ersten Mal einen Pre-Workout-Shake probiert und habe daraus gelernt, dass ich nur auf nüchternen Magen morgens fett trainieren kann, weil ich hatte viermal so Phasen gehabt, wo ich brauche jetzt eine Pause, sonst kotze ich über den ganzen Boden.
Das kommt aufs Workout an, ne? Es kann sein, dass irgendwie der Glukosespeicher leer war oder Glykogenspeicher leer war oder irgendwas. Selbst da so viele Varianten, warum es einem schlecht gehen kann.
Ja. Ich mag das zum Beispiel gar nicht, auf leerem Magen zu trainieren, weil ich dann immer, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr durch seid mit eurem Workout und es ist vielleicht auch sehr, nicht nur kräftemäßig anstrengend gewesen, sondern auch Kondition, also gleich direkt Kraftausdauer, dann fühle ich mich, wenn ich nichts gegessen habe, als müsste ich mich gleich übergeben. Ich kann mich auch sehr gut an die Trainings mit Dropkillers erinnern, wo ich dann im Auto saß, auf dem Weg nach Hause und ich jetzt echt dachte, oh, ich glaube, bei der nächsten Ampel muss ich anhalten, oder?
Das heißt aber auch, du bist direkt nach dem Workout ins Auto gehüpft, ne?
Direkt ins, ja genau.
Richtig. Ja, selber schuld.
Zum Frühstück dann halt.
Ja.
auf dem Weg. Und als ich dann zu Hause ankam, dachte ich mir, ob ich jetzt noch frühstücke, ich weiß nicht.
Ja, das brennt auch so nach, wenn du so ein Training hast. Ja. Ich habe gelernt irgendwann, also das ist auch so ein Ding, was ich von Robkiles dann mitgenommen habe. Ich habe immer so eine Kleinigkeit gegessen, dass ich so ein bisschen was im Magen habe, was aber nicht so schwer ist.
Ja.
Und mir dann so einen ganz seichten halben Shake gemacht mit so ein bisschen Milch oder Milchalternative bei mir. Mhm. So ein Schuss Espresso. Oder so einen Schuss starken Kaffee rein und so Proteinpulver rein.
Ja.
Ja.
Und das reicht schon komplett als Booster aus.
Ja, bei mir ist so, nach dem Workout, da habe ich kein Problem, einfach einen fetten Shake mir reinzupfeffern von einem halben
Liter. Niemand hat das.
Ja, also danach ist kein Problem, aber ein Pre-Workout-Shake oder, also wenn allerhöchstens nur eine Kleinigkeit, die nicht zu tief im Magen.
Genau. Weil
Flo hat mir, glaube ich, 700 Milliliter Pre-Workout-Shake, das musst du wegächsen, ne?
No, so. So Quatsch.
Okay, habe ich mir gegeben. Und da war ich so, und dann so auch noch ein komischer Cola-Geschmack, ey.
Ja, ich bin aber sehr verhalten, was das betrifft, diese ganzen Shakes und ich meine, supplementieren kann man, aber ich denke mir persönlich immer, bis man an den Punkt angekommen ist, wo man es braucht fürs Training, würden in meinem Fall Jahre vergehen, dass ich einen sehr, sehr positiven Effekt sehe. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war mit einem Kumpel mal trainieren, der hat mir dann irgendwie so ein kleines Reagenzglas gegeben, hat gesagt, ja, da sind super, ganz viele Sachen drin, die sind jetzt fürs Training richtig gut, du würdest dich richtig gut fühlen. Mhm. Ungelogen, ich habe die nächste Woche einfach schwarz geschissen.
Schwarz geschissen?
Ich dachte mir, wie bei Pech und ohne Scheiß, ich dachte, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Es war dunkel, schwarze Kacke. Ich habe auch übelst Bauchschmerzen und Blähungen bekommen während des Trainings schon und musste eine Toilette im Fitnessstudio suchen. Ich bin noch nie kacken gegangen vorher in dem Fitnessstudio.
Und wie sind die
Toiletten? Da hast du noch nie schwer gesquattet, mein Freund. Aber anderes Thema.
Ja. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber es ist auch der perfekte Cliffhanger, meine Freunde, beziehungsweise perfektes Opening. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es freut mich sehr. Ich freue mich auf die heutige Folge, Jungs.
Wir haben jetzt den 27. September. Normalerweise in den letzten 2 Wochen haben wir uns immer so ein bisschen später in der Woche getroffen. Wir versuchen das jetzt mal wieder so zum Anfang der Woche reinzubringen, so als Start in die Woche, um zu gucken, was steht so an, was haben wir letzte Woche so gesehen, was ist so passiert. Ich würde jetzt mal ganz filigran das Thema Bundestagswahl überspringen, weil wir jetzt über nichts reden können außer Theorie und das machen schon alle anderen. Von daher würde ich einfach warten, was da kommt.
Also und zu Weihnachten reden wir dann endlich drüber.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber was steht
nächsten Jahres? Hm?
Aber was steht denn sonst für die heutige Folge an, Jens?
Also ich möchte über ein Smartphone-Spiel sprechen.
Ich auch.
Oh. Ja, das, also das auf jeden Fall. Und ich glaube, sonst findet nicht so viel statt in meiner Welt gerade.
Und bei dir, also, Angelo?
Ich teste natürlich gerade immer noch das iPhone. Das iPhone 13 habe ich jetzt so halbwegs schon übertragen zu meinem Gerät. Mhm. Aber ne, dann muss man Banking noch umstellen und dies noch umstellen und das noch umstellen. Das dauert immer alles so 300 Tage, bis es durch ist.
Ja.
Aber bisher
gefällt es mir ganz gut. Da habe ich eine ganz kurze Frage, bevor ich auf meine Themen des heutigen Podcasts eingehe. Ja. Musstest du deine Corona-App auch neu einscannen? Weil ich das jetzt von mehreren Leuten gehört habe, dass die Corona-Warn-App, wo dann ein Zertifikat hinterlegt war, dass es wohl kein Backup gemacht hat. Das heißt, das Zertifikat musste neu eingeladen werden.
Ja, ja, aber das ist ja kein Problem.
Ja, ja, na klar. Also,
in dem Sinne meinst du das Impfzertifikat?
Ich rede jetzt nur vom Impfzertifikat.
Ja, ja, das Impfzertifikat, da machst du einmal die App auf, sagst, dass du das schon hast und dann scannst du einfach nur den QR-Code ein. Den
also man muss es nochmal machen. Okay.
Ja, ja, du musst nochmal machen. Und natürlich im besten Fall eine Zeit lang mit beiden Geräten durch die Gegend laufen.
Ja.
Weil das Backup von der Corona-Warn-App nicht auf das neue Gerät übertragen wird. Zumindest, wenn du das Telefon als Neugerät einrichtest.
Ja, okay.
Wenn du es als Backup herstellst, kann ich nicht sagen.
Okay.
Alright. Da habe ich in der Vergangenheit immer ganz viele Probleme mit gehabt, dass dann ein paar Sachen übertragen wurden, ein paar nicht, ein paar waren fehlerhaft. Und das ist mehr Arbeit, als würdest du das Gerät neu einrichten bei mir.
Mm. Okay. Ja, bei mir steht auf dem Plan die ganze Woche. Deswegen ist es super, dass wir an einem Montag aufnehmen. Weil morgen um 8 Uhr geht der Grind für New World los. Da starten nämlich die Server. Man konnte den Preload heute schon anschmeißen. New World ist das MMORPG von Amazon Studios, das jetzt am 28. September veröffentlicht wird. Und wir vorher schon einige Beta-Phasen hatten, werde ich gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Und ich würde super gerne heute über die League of Legends-Serie sprechen von Arcane.
Pressemitteilung bekommen.
Genau, da geht es nämlich ja demnächst, ja, so quasi fast in einem Monat los. Und da würde ich ganz gerne kurz drüber sprechen, dass man schon vermutet, um was für Charaktere es sich drehen wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann haben wir eine heutige Sektion, die wir zum allerersten Mal bringen in diesem Podcast. Und zwar haben wir am Anfang, ich glaube letztes Jahr, als wir so alle gegen Ende des Jahres sehr viel mit Aktien gemacht haben und viel in AMC und GameStop auch investiert haben, dass wir da immer mal wieder über Aktien gesprochen haben. Und ich würde ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um über bestimmte Aktien und über bestimmte Firmen zu sprechen, die vielleicht für den einen oder anderen da draußen von Interesse sein könnten, was jetzt kurzfristige Anlage betrifft, also Squeeze-Potenzial, als auch langfristige Player, die vielleicht in dem einen oder anderen Portfolio ganz gut aussehen.
Wir haben ja sehr, sehr viele Themen. Ich weiß nicht, ob Jan da jetzt sich noch mit irgendwas hier reinzecken will.
Nein. Ihr habt so viele Themen gerade angesprochen, wo ich selber eigentlich lieber zuhören will. Weil ich habe mich genau die Woche jetzt nicht intensiv mit Aktien auseinandergesetzt, aber so ein bisschen intensiver mit ETFs und so ein bisschen dazu gelernt. Und deswegen, ich höre gerade gerne zu, da sind viele interessante Themen bei.
Aber über Aktien, ETFs können wir ja dann in der Sektion von Angelo sprechen.
Ja, genau.
So ein bisschen, weil es ja
worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass jeder, der gerade zuhört, natürlich auch in der App seiner Wahl, in der Podcast-App nachschauen kann, welche Themen wir gerade besprechen. Und da das so divers ist, könnt ihr euch auch einfach auf die Ziffer tippen oder das Kapitel hineinbewegen, das euch mehr interessiert. Nutze ich selber ganz gerne, wenn ich so einen 2-Stunden-Podcast durchhöre und dann sehe, da sind die 3 Themen, die ich ganz cool finde, kann man immer ganz entspannt vorskippen.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Von mir aus können wir mit dem Thema starten. Wir können über alles reden. Du kannst gerne nochmal über dein Smartphone oder dein iPhone sprechen, wenn du möchtest.
Jens, ich würde erstmal gerne wissen, was Chung noch so für Themen hat.
Ja, hau mal raus, Chung.
Also wie schon angeteased, hatte ich ja auch ein Handyspiel und ich als nicht so oft Gamer ist das schon was ganz Spannendes.
Ah.
Und ich würde über die neue Red Cinema Kamera sprechen, die
Raptor,
die gerade einfach Zerfetzung ist und ich sie letzte Woche schon in der Hand habe und eh die nächsten Tage in der Hand habe.
Dann würde ich gerne zuerst was von der Red hören, wenn das geht.
Okay.
Das würde mich interessieren.
Hau raus.
Dann starten wir mit den Themen. Die Red, habt ihr überhaupt was von gehört schon?
Nee, noch nicht. Ich fange gerne bei Null an. Ich denke, für den einen oder anderen Zuhörer ist es auch ganz spannend.
Also die Red ist ja prinzipiell eine High-End Filmkamera-Hersteller, die wirklich im High-End-Bereich startet. Ich habe noch die Red Komodo, die jetzt ein bisschen semi-professionell Lower-End-Markt jetzt angegriffen haben mit einer 5.000-Euro-Kamera. 5.000 Euro sind viel, aber die Red V-Raptor, die letzte Woche ausgeliefert wurde, kostet 24.000 Euro. Und das ist nur der Balli ohne Zubehör, ohne Speicherkarten. Die Speicherkarten kosten auch nochmal 1.000 Euro die Karte mit 660 Gigabyte drauf. Uff. Und Red hat jetzt wieder eine neue Kamera rausgehauen. Ein Vollformat-Sensor ist drin mit einem Positive-Lock-System. Das ist halt ein System, so dass du halt das Objektiv richtig fest verriegeln kannst, weil bei Fotomounts es oft so ist, dass es noch ein bisschen Spiel hat und dann beim Schärfeziehen ein bisschen wackelt. Aber die anderen Specs interessieren euch sicherlich mehr. 16-Bit RAW wieder.
Okay.
Mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen wahrscheinlich. 17, außer du gehst auf HDR, dann kriegst du noch mehr rein.
Klar.
Aber das fetteste, Vollformatsensor und 8K kann es aufzeichnen.
Ui.
In einer stärkeren RAW-Kompression schafft es tatsächlich, ich glaube, das waren 120, danke Jan, geil, 120 Frames per Second in 8K.
8K, was für Speicherkarten brauchst du da? Wie viele Terabyte gibt es im Angebot und was kostet da das Gigabit?
CF-Express-Karten, tatsächlich noch keine Speicherkarte, also nicht viele Speicherkarten, die im Umlauf sind. Von Angelbird gibt es eine 660 Gigabyte Speicherkarte, die 1.000 Euro etwa kostet.
Oh, wow. Eine Speicherkarte, die 1.000 Euro kostet.
Ja, Mann.
Aber es ist keine Red Mag mehr. Es ist nicht mehr deren eigene?
Richtig. Oh. Und die Red Mags, die eigenen, die kosteten ja, ich glaube, selber Datenumfang, glaube ich, war es bei 2.000 Euro die Karte.
Ich wollte gerade sagen, 1.500. Und das war eine ganz normale Karte mit einer kleinen eigenen Platine drin. Es war eigentlich irgendeine SSD, die da einfach nur mit irgendeiner kleinen Platine in so eine Karte reingepackt haben und für unfassbar viele Tausende Euro verkauft haben. Zum Glück sind sie davon weggegangen.
Musst aber auch dazu sagen, ne, dass das natürlich keine Consumer-Kameras sind, sondern damit drehst du. Also die hat sich innerhalb von ein oder zwei Jobs amortisiert. Selbst
bezahlt. Ja, klar.
Nee, amortisiert, da brauchst du schon eher 20 Jobs oder 100. Also je nachdem, wie du die Kamera verkaufst. Weil 24.000 Euro plus Zubehör, ich glaube, du kommst da schon auf 35.000, 40.000.
Ich weiß auch nicht, was du für Jobs machst, aber mir sind das halt.
Aber das ist halt eine übelst krasse Ansage mit 8K und 120 Bildern. Bei Red ist ja so, wenn du halt eine niedrige Auflösung gehst, kannst du auch eine höhere Framerate erreichen. Und das ist tatsächlich in 2K oder Full HD 600 Bilder pro Sekunde. Was
Alter, fett ist. 600 Bilder pro Sekunde.
Yes.
Mit dem fetten Sensor ist das, da kommt noch ordentlich Licht drauf.
Ja.
Vollformatsensor, weil bisher war ja immer so der Trend Super 35 oder in Fotokamerasprache ist es ASPC-Sensoren und Vollformat ist das neue Ding gerade und frisst halt übelst viele Ressourcen.
Kannst du mir ganz kurz vielleicht oder auch für unsere Zuhörer den Use Case benennen? Also reden wir jetzt einfach von den größten Produktionen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Werden Filme damit gedreht? YouTube-Videos, wie bei einem MKBHD zum Beispiel?
Also es gibt natürlich die Ausnahmen mit YouTube-Videos wie MKBHD, aber prinzipiell ist das eine Kinokamera für Spielfilme oder für High-End-Werbespots. Das ist so der Use-Case. Also für irgendwelche kleinen Dokus oder Eventfilme ist das halt over the top. Ja. Es gibt natürlich auch viele Naturfotografen, die einfach mit einer Red mittlerweile filmen, weil die halt 75 oder 100, also jetzt in 8K 120 Bildern pro Sekunde Wildlife dokumentieren können und haben halt keine Fotokamera, die klack, klack, klack
macht. Ja, oder ich wollte gerade sagen, Bilder du musst einfach nur filmen und hast trotzdem Fotoqualität, ne?
Genau, und du kannst da einfach einen Frame rausnehmen und kannst das halt
Das ist schon krass, wenn ich so drüber nachdenke.
Das ist übelst fett und eine riesige Ansage. Und der größte andere Konkurrent ist Sony oder Arri. Arri ist, wir sind in Deutschland und da herrscht, sind wir im Arri-Land, aber Arri liefert nicht nach. Also die gehen auch nicht auf hohe Auflösung. Die gehen immer auf hoher Dynamikumfang und Qualität.
Okay. Und ja, ist ein anderer Use Case.
Nee, ist derselbe Use Case. Also ist halt nur anderer Fokus.
Ja, ja, das wollte ich damit sagen.
Ja.
Also ein anderer Anwendungsbereich, meine ich. Also ja. Du wirst ja bestimmte Kameras für Video, für Kinofilme, für TV-Serien, für Sportevents oder für YouTube-Videos haben.
Ja.
Ja. Genau. Aber ansonsten, aber trotz allem ist Arri immer noch sehr vorne mit dabei bei den Oscars. Also die meisten Kameras sind immer noch Arri oder mittlerweile auch Sony Venice. Und hier und da mal eine Red. Aber trotzdem dominiert Arri, was ich voll krass finde.
Nicht schlecht. Das heißt, wenn man Lust hat, mal sich so eine Kamera anzuschauen, die für Filmproduktionen und für generell für große Kinoproduktionen unter anderem genutzt wird, dann kann man gerne nach der Red einfach mal googeln. Das ist für jeden interessant. Auch als ich mir zum allerersten Mal eine Red angeschaut habe, dachte ich mir auch, alles klar. Das sieht nach einer ordentlichen Kamera aus, würde für heute. Das fällt einem sofort auf, finde ich. Finde ich super spannend tatsächlich. Cool.
Also Vloggen ist damit die Hölle, ne? Da fällt dir dein Arm irgendwann ab.
Ja, aber, vielleicht
ich glaube, was die ja auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass sie so modular war, ne, in der Vergangenheit. Also so ultramodular, dass du verschiedene, dass du so ein Body hast und du kannst halt zigtausende Sachen drumherum bauen. Und das ist entweder eine kleine Kamera, die das Grundmodell der Red ist, oder du hast ein riesiges Rig mit zigtausenden Varianten dran.
Das ist gut, dass du es ansprichst. Davon gehen sie gerade ein bisschen weiter weg. Es ist immer noch sehr modular, aber viele Bauteile sind mittlerweile schon vorgegeben, weil es halt einfach der größte Bedarf ist. Und da dachten sie, okay, warum halt modular, wenn die es auch gleich mit reinbauen, wenn das die meisten eh so nutzen.
Ich habe hier gerade nebenbei auf meinem Handy, deswegen hat es gerade vibriert, und Nachricht bekommen. Und zwar hat Billboard geschrieben, dass Warner Brothers Twitch Major Label Partner geworden ist.
What? Hä?
Was? Gleich vorneweg, das hat nichts mit Musiklizenzierung zu tun.
Ja.
Aber sie sitzen jetzt irgendwie bei Twitch und sind Partner.
Hä?
Ja.
Okay.
Also ich habe jetzt nebenbei nur die Überschrift gelesen und mal ganz kurz nach Lizenzierung geguckt, ob da irgendwas von Musik steht. Aber es hat nichts mit Musik zu tun. Also da wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Informationen geben. Nur das mal kurz auch für euch reingeworfen.
Mega spannend auf jeden Fall. Ja, mega spannend.
Da bewegt sich endlich mal was.
Ja, ich glaube generell, wir haben jetzt aktuell, wenn wir uns Twitch an sich mal anschauen, haben wir ja hier und da so ein bisschen Verbesserungspotenzial, glaube ich. Nicht, weil die Plattform per se nicht gut ist und nicht, weil der größte Teil der Community von allen Livestreams auf Twitch stattfindet, sondern einfach, weil jetzt die Konkurrenz, also YouTube insbesondere, einige Streamer abgekauft bzw. aufgekauft haben. Wie Tim the Tatman beispielsweise, der jetzt rüber gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Werbung mitbekommen habt. Ich meine, das gab ja im Endeffekt eine Zeit mit Shroud, der gegangen ist und jetzt wieder auf Twitch streamt. Den Dr. Disrespect, der auf Twitch gebannt wurde und jetzt gezwungenermaßen auf YouTube streamen muss. Das ist ganz spannend zu sehen. Ich finde generell, Konkurrenz belebt das Geschäft. Auf jeden Fall. Deswegen kann man sich da, glaube ich, drauf freuen. Vielleicht auch für den einen oder anderen, weil ja das ein sehr, sehr langes Thema war, das immer wieder diskutiert wurde, ob es jetzt den Streamern schlechter geht, seitdem die Subs weniger kosten tatsächlich. Weil wir haben ja die Reduzierung, je nachdem, in was für einem Land man sich befindet, also jetzt in dem Fall in Deutschland, bezahlt zu für einen Sub jetzt nur noch in Anführungsstrichen 3,99 statt 4,99. Und es hat sich per se aktuell nicht so viel geändert, muss ich persönlich dazu sagen. Das heißt, viele, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, selber zu streamen, unabhängig davon, dass der finanzielle Aspekt nicht das der erste Grund sein sollte, warum man überhaupt anfängt, Streamer zu werden. Aber das geht immer noch. Natürlich merkt man so ein bisschen gewisse Einbußen. Jetzt kam aber eben auch wieder der September. Da sieht es ja dann auch nochmal ein bisschen anders aus, weil es vergünstigt Subs gibt. Aber Twitch ist und bleibt wirklich eine sehr, sehr gute Plattform und es macht sehr, sehr viel Spaß, da zu streamen.
Da habe ich auch noch zwei Gedanken zu. Einmal war es doch so, dass wenn du eine bestimmte Zeit lang durchstreamst nach dieser Ankündigung, dass Twitch bestimmte Ausfälle, die du normalerweise hättest in der Zeit, übernimmt.
Ja.
Das heißt, dass du als, ich sag jetzt auch Vollzeit- oder Überteilzeit-Streamer nicht in die Miese gehst, wenn du die ganze Zeit weiterarbeitest.
Korrekt, ja.
Und außerdem ist es natürlich immer gut und immer wichtig, wo wir auch direkt zu deinem Thema kommen würden, Angelo, auf mehrere Pferde zu setzen. Nicht nur als Freiberufler bei Twitch zu arbeiten, sondern auch mit 2, 3, 4, 5 anderen Töpfen zu arbeiten.
Ja.
Kommen wir zum Thema Aktien.
Mhm. Sehr, sehr spannend und die fantastische Überleitung überhaupt. Ich glaube, ich würde so einen Mix machen jetzt an der Stelle, gemeinsam mit Jan, der sich ja die letzten Tage so ein bisschen mit ETFs auseinandergesetzt hat, das Thema gemeinsam aufbröseln. Viele Fragen und ich finde, ich habe so ein bisschen ein paar Fragen gesammelt, die ich ganz gerne auch in der heutigen Folge beantworten wollen würde. Keine Angst, wir werden hier nicht extrem in die Länge das Ganze ziehen. Es sind nur meiner Meinung nach sehr, sehr spannende Gedanken, mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte. Wir hatten ja schon mal das Thema Rente und wie gut im Endeffekt die Rente für uns aussieht, für unsere Jahrgänge. Egal, ob du jetzt 10 Jahre jünger oder 10 Jahre älter bist. Ich glaube, uns alle betrifft es gewissermaßen und das ist eher schlecht als recht. Das heißt, wir werden aus der Rente nicht so viel Geld beziehen können, weil wir einfach mit unserem derzeitigen System, so wie das Ganze läuft, Schwierigkeiten kriegen.
Hä, aber ich zahle auch gerade in meine Rente ein.
Das ist vollkommen richtig. Und wir sind auch alle fleißig am Rentenpunkte sammeln. Aber wann wir dann in Rente gehen und wie hoch am Ende des Tages dann wirklich der Nettobetrag ist, der bei uns auf dem Konto landet, dazu braucht man, glaube ich, erstmal nichts sagen. Ich glaube, man sollte vom Worst-Case-Szenario ausgehen.
Das Problem ist ja, dass wir für die aktuelle Rentenkasse bezahlen, für Leute, die aktuell in der Rente sind und nicht für uns.
Genau.
Und dass die Leute, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten, in unsere Rente reinzahlen. Das ist dieser soziale Gedanke, den wir hier in Deutschland haben.
Genau.
Also können wir kurz korrigieren, nicht wir, sondern alle ohne Chung. Ich zahle nicht in die
Rente. Ich auch nicht. Rein.
Also ich zahle privat in meine Rente ein.
Weil ja gut, aber zahlst du in die staatliche oder machst du eher Riester-Rürüp?
Ja, ich mache auch
Riester-Rürüp. Auch kein Riester, privat.
Oder
also, nee, privat also nicht staatlich unterstützt. Das heißt also, okay,
nee, dann zahlst du.
Ja, aber dann zahlst du doch nicht für die ganzen
Mann, ich hab, in die Rente. Das, was alle auch sagen, habe ich gerade nach außen getan. Wer das nicht wissen kann, Mensch.
Leute. Nein, gut, das heißt also.
Ich stelle mich übrigens öfters dümmer, als ich bin. Nur mal.
Das nur mal, damit jeder das weiß, ey. Das erklärt
eigentlich. Jungs, ey. Nein, ja, aber nur ein Punkt, um das zu ergänzen. Heinz, was du ja gerade auch angesprochen hast, Angelo, die Rente ist nicht mehr sicher. Und eins der Konzepte, die ja eben überlegt wird, ist, dass man das zum Beispiel nach dem Vorbild von manchen skandinavischen Ländern macht. Und zwar, dass die Rente, die staatliche Rente, auch in Aktien investiert. Das ist jetzt der Staat quasi die Person, die sich dann darum kümmert, in Aktien zu investieren, in andere Sachen zu investieren, um die Rente dabei zu unterstützen. Weil die Rente heutzutage schon mit der Steuer quasi gefüllt wird, aufgefüllt wird, weil sie nicht ausreicht. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, in den nächsten Jahrzehnten oder im nächsten Jahrzehnt gehen sämtliche Babyboomer in Rente. Und das sorgt einfach dafür, dass wir noch mehr schultern müssen, also unsere Generation und die Nachfolgenden und wahrscheinlich nicht sehen werden. Das heißt, da muss irgendwas passieren. Und wenn Aktien da nun mal ein Thema sind, dann sollte man aber auch eine Ahnung davon haben und halt auch für sich selber ein zweites Standbein aufbauen.
Thema Ahnung haben. Prinzipiell bin ich ein großer Verfechter davon, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und in dem Fall sind es Aktien und ETFs. Wie funktionieren ETFs? Die bilden eine gewisse Gruppe an Aktien zum Beispiel ab. Jan, du hast dich ja jetzt vor kurzem genau damit beschäftigt. Du kannst gerne ergänzen jederzeit. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in einen ETF investiert, beispielsweise investiere ich derzeit in den S&P 500. Kurz geschrieben ist es ein ETF, der heißt SPY. Mit dem handle ich sowohl langfristig als auch kurzfristig. Kurzfristige Optionen, die ich kaufe, das ist irrelevant für die heutige Folge. Aber langfristig gesehen, wenn ihr davon ausgeht, dass die 500 größten Unternehmen der Welt, also von Amerika, dauerhaft oder beständig wachsen, kann man in einen ETF investieren, der diese Firmen abbildet. Das heißt, wenn es einem Tesla, einem Apple, einem Microsoft, einem Netflix, whatever gut geht und ihr denkt, dass die Zahlen in der Zukunft noch wachsen werden, dann bedeutet es am Ende des Tages, dass ihr damit Geld machen könnt, indem ihr in diese ETFs sozusagen investiert. Das Gleiche könnt ihr auch ein bisschen entspannter machen, in Anführungsstrichen, wie den MSCI World, der im Endeffekt die Weltwirtschaft abbildet. Da hat man dann weniger Rendite, aber auch generell weniger Risiko. Das, und das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, kann jeder Mensch, der sich auch nur ein paar Stunden mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich finde es ganz, ganz fürchterlich, wenn sich Leute auf die Fahne schreiben, hey, ich habe übelst viel Ahnung, ich habe 10.000 Stunden an der Börse gearbeitet, ich werde jetzt für dich den ETF anlegen, ich nehme dafür Prozente. Das braucht kein Mensch. Man muss sich damit nur einmal wirklich ein bisschen auseinandersetzen. Bei einem Broker, von mir aus Neo-Broker eurer Wahl, also Broker, die relativ einfach zu bedienen sind und neumodisch sind, und dann einen Dauerauftrag anlegen, go for it, jahrelang besparen mit einer Summe, die für euch fein ist, und das war's.
Das war gerade ein Slowburn für Frank Thelen. Weiter.
Ja, ich finde das ganz, ganz fürchterlich.
Chung, du willst was sagen?
Ich wollte einfach nur Fragen stellen. Wie klären wir hier Fragen? Weil du warst in so einem Flow, da wollte ich
nicht reingrätschen. Ich kann gerne ein, zwei Sachen dazu ergänzen, die mir nämlich auch kurz aufgefallen sind. Und zwar, also erstmal ETF, Exchange Traded Funds, ich weiß nicht, wofür die Abstimmung genau steht. Ihr müsst erstmal ganz kurz überlegen. Normalerweise gibt es diese Fonds, diese aktiv gemanagten Fonds, wo eine Person sitzt, die bezahlst du dafür, dass sie entscheidet, wo deine Aktien rein investiert werden. Das heißt, da sitzt ein Mensch, der entscheidet, hey, yo, die Aktie sieht gut aus, da investiere ich rein, die Aktie stürzt ab, da ziehe ich raus. Die sind recht teuer, in Anführungszeichen, weil du bezahlst diese Menschen ja dafür, dass sie ihren Job machen. Und dafür zahlst du eine Provision, die am Ende sehr, sehr viel von deinem Gewinn, den du über viele, viele Jahre machst, wegfrisst. Also einen großen Anteil. Das klingt immer nach nur 1-2% oder so, aber wenn du das mal auf die Jahre, auf den Zinseszinseffekt drauf tust, wird dir verdammt viel Geld weggenommen. Diese ETFs haben den Vorteil, dass sie automatisch gehandelt sind. Das sind keine Menschen jetzt im klassischen Sinne, die auf ihren Computer starren und gucken, was läuft nicht, sondern die sind automatisch gehandelt. Und das sorgt dafür, dass sie sehr günstig sind, günstiger, und dir am Ende mehr von deiner Rendite übrig bleibt. Das ist erstmal nur ganz kurz zum ETF. Und ansonsten, das, was du ja gerade erklärt hast, man kann natürlich einmal viel investieren, wenn man jetzt, keine Ahnung, man hat ganz doof gesagt, desto früher man anfängt, desto besser, ist ja eh immer die erste Regel, weil der Zinseszinseffekt. Keine Ahnung, ihr habt Jugendweihe, Kommunion, irgendwas gemacht, Konfirmation, und ihr habt einen guten Batzen Geld bekommen. Denkt dran, natürlich, habt Spaß im Jetzt, aber denkt auch an den Spaß der Zukunft und packt vielleicht einen Teil davon irgendwo hin. Oder auch.
Oh, du bist so ein Neuboomer, ey.
Oder die Generation.
Denkt auch an die Zukunft.
Und ich sag nicht, denk nur an die Zukunft. wenn du, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht mal was geerbt haben oder eine Schenkung bekommen in irgendeiner Art und Weise. Denkt darüber nach, vielleicht nicht in den tollen Sportwagen zu investieren, weil der euch 5 Jahre Spaß macht und dann nur Geld kostet und nichts mehr wert ist, sondern denkt vielleicht auch an die Zukunft. Denkt vielleicht an eure Kinder, darüber nachzudenken, ab dem Tag der Geburt einfach monatlich.
Ja, aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen weit.
Nein, klar. Ich wollte nur sagen, es gibt diese zwei Arten. Es gibt dieses jetzt viel investieren oder das, was du genannt hast, eben diesen Sparplan. Das heißt, monatlich Geld darauf zu überweisen, über viele sagen, 15 Jahre sollte man das Geld da drin lassen, zum Beispiel in dem ETF. Und dann hast du statistisch gesehen bei vielen ETFs eine sehr gute Chance, wie viel Prozent? 7% pro Jahr im Schnitt? 5-7%, so sagt man ungefähr. Es gibt welche, die sind besser, es gibt welche, die sind weniger. Genau, das waren nur mal ganz kurz meine 20 Cent dazu.
Ja. Gute Ergänzung an der Stelle auf jeden Fall. Zur Summenfrage, weil die sehr oft gestellt wird. Sparpläne beginnen nicht ohne Grund bei 25 Euro im Monat. Ich finde, und so machen wir das, haben wir es bei unseren Kindern auch gemacht, pro Kind 25 Euro pro Monat in den Topf, der dann investiert wird. Man sollte nur von einer Sache ausgehen, und das ist meiner Meinung nach auch wichtig, hier heute in dieser Folge zu erwähnen. Das ist Geld, mit dem ihr im besten Fall nicht in 1 oder 2 Jahren rechnet, weil pro Jahr 7% Rendite klingt fantastisch. Das kann aber bedeuten, dass ihr vielleicht 2 Jahre hintereinander 20% macht und ihr vielleicht gerade beim Peak, also beim Höchststand, einkauft. Und ihr sagt, ich habe jetzt aber von Oma geerbt, ihr investiert 10.000 Euro und auf einmal habt ihr ein halbes Jahr später 20% Minus, weil der Markt sich immer wieder alleine, also neu reguliert. Es gibt immer wieder Wirtschaftskrisen, es gibt Bubbles, die platzen. Wenn man Geld investiert, muss man davon ausgehen, dass man es nicht in den nächsten Jahren rausziehen sollte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr investiert, ist das Geld, wo ihr im besten Fall, und das finde ich persönlich, das kann ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, geht nicht davon aus, dass das Geld da ist jederzeit, um es wieder rauszuziehen. Natürlich ist es da, aber ich finde, es ist ein besonderes Mindset, was es dann gibt. Ich zum Beispiel lebe Monat für Monat so, dass ich gar nicht davon ausgehe, dass dieses Depot existiert. Ich habe meine Fixkosten und ich zahle mir quasi als Selbstständiger eine gewisse Summe, die ich ungefähr auch hätte, wenn ich jetzt fest angestellt wäre irgendwo. Und alles andere an Geld verschwindet auf diesem Depot. Und ich denke, was die langfristigen Sachen betrifft, denke ich nicht mehr darüber nach. Das soll einfach für mich arbeiten. Und irgendwann in ein paar Jahren, ne, oder 10, 15, 20 Jahren, gucke ich dann spezifischer rauf und gucke, alles klar, was kann ich mit diesem Geld anfangen?
Ich würde jetzt mal eine Frage reinwerfen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen Chung hatte, als du deine erste Tirade reingeschmissen hast. Ansonsten würde ich jetzt ganz spezifische Frage stellen.
Ja.
Und zwar, da ich nicht unterbrochen werde, rede ich einfach weiter. Und zwar, wenn ich jetzt 2.000 Euro habe, wäre es sinnvoll, jetzt einfach 2.000 Euro zu investieren, statt monatlich die 25 Euro?
Generell ist es so, je länger dein Geld arbeitet für dich, desto besser ist es ja im Zweifel. Aber du weißt ja nicht, ne, was wir gerade eben besprochen haben, wann könnte es die nächste Krise geben. Deswegen ist eine Empfehlung meinerseits, nicht vielleicht gleich die 2.000 Euro zu investieren, aber vielleicht gestückelt. Ein Monat 250, den nächsten Monat 250 und so weiter und so fort, bis das Geld aufgebraucht ist und danach machst du einen ganz normalen Auftrag. Also du, das Ding ist, nehmen wir mal ein krasseres Beispiel, du erbst jetzt 100.000 Euro, irgendjemand ist verstorben, es ist kein schönes Thema, aber so kommen viele Leute, muss man an der Stelle einfach sagen, so kommen viele Leute zum Geld, weil Geld beiseite zu legen und eh mal schnell irgendwie so einen Betrag zu haben, ist relativ unwahrscheinlich, vor allem wenn man normal angestellt ist. Mhm. Was würdest du dann mit dem Geld machen? Ich glaube, um einfach entspannter zu leben, ohne mir da großartig Sorgen zu machen, ich glaube, ich würde das Geld, glaube ich, fast an einem Stück investieren. Weil wenn es dann einfach die nächsten Jahre noch im Durchschnitt 7% macht, denn es ist weitaus besser, dieses komplette Geld investiert zu haben.
Aber auch eine riesige Summe ist ja auch nochmal ein Unterschied wie 2.000.
Ja.
Also es macht ja einen riesigen Unterschied. Aber bei 2.000 und das gestückelt ist ja auch der Vorteil, dass du dann halt mal einen besseren und mal einen schlechteren Kurs erwischt. Und deswegen fände ich gestückelt ja auch viel interessanter.
Ja, und ich würde dazu vielleicht auch sagen, also das ist ja generell auch so eine Grundregel, investiere nie bloß in eine Sache. Das heißt, investiere nicht nur in den S&P 500, investiere nicht nur in Apple-Aktien, investiere nicht nur in eine konkrete Sache, sondern streue. Und man kann ja dann auch vielleicht diese 2.000 Euro einfach auf 2, 3 oder 4 Sachen aufteilen, wo man dann halt nicht eine Sache hat, wo man dann monatlich am Ende 100, 150, 200 Euro investiert, wie viel man auch übrig hat. Sondern man drittelt, viertelt das, streut es breit und dann ist, wenn einer davon halt absagt, nicht alles krass betroffen.
Was ja eine doppelte Absicherung ist, ja, weil ein EFT ja eh schon aus mehreren Sachen besteht. Das ist ja eh schon eine Ansammlung von mehreren Aktien im Endeffekt. Also ich weiß nicht, also ihr habt jetzt gerade sehr viel gesagt, aber im Endeffekt gibt es ja einmal, ich investiere in eine Aktie, zum Beispiel in Apple. Und dann, wenn Apple Gewinn macht, dann werde ich da irgendwie prozentual dran beteiligt. Super toll. Oder ich investiere in einen EFT. Ich verwechsel es immer mit NFT.
ETF.
Ja, genau, das meine ich.
Ja,
das
komische Teil. Ah, ich weiß, was
so. Und das ist im Endeffekt einfach nur eine Ansammlung von sehr vielen erfolgreichen Firmen. Mhm. Und wenn da eine absagt, ist das ja nicht so schlimm, weil du ja noch 4, 5 oder 20 andere Firmen mit drin hast.
Ja. Ja,
also Wirecard ist ja nur das beste Beispiel, weil der DAX gibt, den DAX gibt es ja auch als ETF zum Beispiel, dass wenn da auf einmal eine Firma rausfliegt und Kacke baut, dass dann nicht auf einmal, wenn du jetzt nur in Wirecard investiert hättest, ja, selber schuld. Hätte auch in die andere Richtung gehen können, klar, ich meine, gibt genug Aktien aktuell, die das Beispiel zeigen, aber klar, du hast halt deine doppelte Absicherung und wenn du dann dein ganzes Geld hast, desto früher du es anlegst, desto besser ist es.
Ja, dazu muss ich aber sagen, es gibt auch ETFs, um das Ganze abzurunden, die auch bestimmte Branchen abbilden, wie beispielsweise Gentechnik oder alles, was mit Automatisierung zu tun hat und so. Robotics, Automation and Robotics fällt mir jetzt gerade spontan ein. Es gibt auch ETFs, in die man da investieren kann und die haben dann teilweise Runs. Also da macht so ein ETF, da möchte ich gerne ARK, A-R-K, von der guten Cathy Wood mal in den Raum werfen. Die wird aktuell an der Börse gehandelt, als wäre sie der nächste Warren Buffett, weil sie teilweise echt gute Riecher hat. Und sie hat ihre eigenen ETFs und in die kannst du auch investieren. Und da sind dann eben diese Branchen alle drinne. Das heißt, in einem Jahr beispielsweise, wo ein Joe Biden sagt, wir investieren jetzt ganz viel Geld für Klima und hast nicht gesehen, dann werden natürlich so Solarfirmen und Lithiumfirmen, alles, was sich um Elektrofahrzeuge oder Elektroantrieb beschäftigt, das geht durch die Decke. Da hast du dann mal einen ETF, der macht 70%. Aber es kann halt die nächsten Jahre dann auch wieder schlechter aussehen. Also man sollte breit aufgestellt sein. MSCI World ist so das bekannteste. Ich bin absoluter begeisterter Mensch, was S&P 500 und Nasdaq 100 betrifft. Weil wenn Firmen nicht mehr gut performen, werden die rausgenommen und dann werden sie aufgetauscht. Und ich bin der Meinung, die Weltwirtschaft und vor allem auch die Amis, die werden immer Mittel und Wege finden, dass es den Firmen ganz toll geht und dass die Wirtschaft, ob es jetzt so ein gefaked ist oder nicht, ist alles ganz toll.
Das Spannende, was du ja auch angesprochen hast, dass ETFs verschiedene Sparten haben.
Ja.
Es gibt ja einige Leute, die auch in meinem Freundeskreis eher darauf achten, in welche Unternehmen investiere ich. Und da gibt's natürlich auch ETFs, da ist die Waffenindustrie natürlich auch mit drin.
Ja.
Aber es gibt auch ETFs, die für Nachhaltigkeit einstehen und halt für einfach, ja, Green World oder sogar einfach auch ETFs für sogar nachhaltiges Essen gibt's, glaube ich, auch separat.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man halt eher auch noch, wie heißt es, Mittel und Werte hat, also auf Werte achtet, dann gibt's da auch ETFs für euch. Also ihr müsst nicht einfach in die Prozente gewinnenden ETFs investieren. Ihr wollt halt auch was Gutes tun, dann investiert in grüne ETFs zum Beispiel. Ja.
Clean Energy zum Beispiel, das war einer meiner ersten ETFs. Ich hatte ganz, 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 ganz viel Glück, dass ich im richtigen Moment reingegangen bin und im richtigen Moment rausgegangen bin. Hatte verschiedene Gründe. Jedenfalls gab es die ein oder andere Rede, die dafür gesorgt hat, dass der ganze Sektor extrem gelitten hat. Und da war ich dann aber schon draußen, aber bin danach wieder reingegangen. Das machst du jetzt normalerweise nicht bei einem ETF, aber es war halt der Anfang. Ja, ich habe das Geld für AMC gebraucht.
Gibt es denn irgendwelche Anbieter, bei denen man das ganz entspannt buchen kann oder machen kann? Oder ist das bei Revolut habe ich zum Beispiel nur die Möglichkeit, einfach auf eine Aktie zu drücken, aber nicht auf einen NFT, auf einen ETF?
Ich persönlich würde eigentlich jedem zum einen Trade Republic empfehlen. Wir hatten zwar Probleme, als es mit AMC und GameStop war, aber das hattest du bei gefühlt jedem Broker, dass man da nicht mehr kaufen konnte. Ne? Da gab es ja diesen Schutz. Ich glaube, wir hatten auch mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen. Mhm. Ansonsten Scalable Capital, die haben auch im Endeffekt auch ETFs. Bei Trade Republic zum Beispiel bezahlst du für Sparpläne nichts. Bei Scalable Capital, soweit ich das weiß, auch nicht. Das heißt, wenn du da einen Sparplan einrichtest, dann musst du dann im Endeffekt entweder per Lastschrift funktioniert das Ganze oder du überweist dir halt jeden Monat eine gewisse Summe und die wird dann eben am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Monats investiert in diesen ETF. Das sind die beiden, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Gerade auf dem Vormarsch ist noch Smart Broker. Das ist aber eine sehr, sehr altbackene Oberfläche und eine sehr, sehr alte Oberfläche, alte App auch, die man nutzen kann. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich finde sowas wie Trade Republic und Scalable Capital schon weitaus besser.
Apropos Trade Republic, da gibt's auch eine kleine News zu Trade Republic. Die haben mittlerweile Krypto.
Ja.
Habt ihr das gesehen?
Ja. Ich glaube, der einzige Nachteil dabei ist, dass du dich selber um die Steuergeschichte kümmern musst. Also, wir haben ja aktuell die Regel, wenn du ein Jahr lang Krypto hältst, musst du keine Steuern drauf zahlen, wenn du wieder verkaufst in Deutschland.
Ja.
Und das funktioniert wohl mit der App Trade Republic aktuell noch nicht so gut, soweit ich weiß. Das muss dann doch nochmal über die Steuer dann im Nachhinein gemacht werden. Aber ja, man kann, ich glaube, es sind 6 Kryptos, glaube ich, kann man handeln aktuell. Kann das sein?
Ich sehe immer nur 4 in der App, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mehr sind.
Also, ich glaube, Litecoin, Ethereum, Bitcoin.
Bitcoin Cash.
Bitcoin Cash. Ja, also, wie gesagt, kann ich empfehlen. Ich nutze auch Trade Republic, auch für meine ganzen Daueraufträge. Ich habe aktuell für all diejenigen, die es interessiert, einmal den S&P 500. Das ist ein Tech, so lautet der hier, ETF, mit der Nummer, ich gucke gerade ganz kurz, der WKN A14-2N1. Das ist der eine. Und dann habe ich den Nasdaq 100. Das sind die 100 größten Technikunternehmen drin. Und das ist die WKN A2N34W. Das ist ganz wichtig.
Ja. Schick uns die doch gerne als Text, dann können
wir in
der Videobeschreibung oder in der Episodenbeschreibung.
Genau. Eine Sache, ich wollte 2 Sachen dazu noch sagen, die mir noch eingefallen sind. Und zwar, warum ich mich unter anderem die Woche so intensiv damit beschäftigt war, waren verdammt viele Fragezeichen. Ich habe überlegt, okay, in was für ETFs investiere ich jetzt eigentlich? Und dann bin ich halt bei Trade Republic, gucke in der App und sehe einfach kryptische Zeichen. Und hab keine Ahnung. Okay, ich sehe da MSCI World, aber ich sehe einmal Luxor, ich sehe einmal iStocks, ich sehe einmal, was bedeutet das alles? ACC, irgendwas. Und dann solltet ihr keine Angst davor haben, einfach mal schnell zu googeln. Es gibt inzwischen, weil ja auch unsere Generation gerade wie wahrscheinlich lange keine Generation interessiert war an Aktien oder ist an Aktien, verdammt viel Informationen im Internet. Es gibt verdammt viele Informationen auf YouTube, die sowas aufschlüsseln, die dann auf einmal sagen, ah, okay, das heißt das, diese Abkürzung bedeutet das und das. Und auf einmal kann man es lesen. Und auf einmal versteht man vielleicht die Unterschiede. Und das sollte einem keine Angst machen. Und das andere Thema ist, das habt ihr gerade angesprochen, das ist das Thema Steuern. Und zwar natürlich, Steuern ist so für viele Menschen ein rotes Tuch. Und ich meine, als Arbeitnehmer, der muss rein theoretisch keine Steuern machen, weil der Arbeitgeber kümmert sich darum, die Steuern abzuführen für einen. Man kann eine Steuererklärung machen, um sich eventuell ein paar Sachen wiederzuholen, ist auch eigentlich empfohlen für jeden und eine Steuererklärung ist auch nicht so viel Aufwand, weil es auch da verdammt gute Software gibt inzwischen heutzutage, die einen dabei durchführt, Interview-Style. Und wenn es komplexer wird, ich meine, wir sind jetzt alle auch selbstständig, wir kennen das ganze Thema, manche von uns haben so ein komplexes Thema, sie haben Steuerberater. Und das Thema Aktien
hat... Steuerbüro.
Das Thema Aktien hat einen großen Vorteil, und zwar, wenn ihr zum Beispiel Trade Republic benutzt und ihr kauft eine Aktie, ihr kauft ein ETF und irgendwann verkauft ihr es und ihr macht einen Gewinn, gibt es da drauf ja eine Steuer. Normalerweise 25% plus Soli, den es jetzt nicht mehr für jeden gibt, plus Kirchensteuer. Das heißt, das liegt irgendwann bei 25 bis 27, ich weiß nicht, wo es genau endet, mit Kirchensteuer.
27,5, glaube ich.
Genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ist. Die ganzen Videos sind alle noch...
Ist auch vollkommen egal.
Auf jeden Fall, das macht der Broker für euch, wenn er in Deutschland sitzt. Das heißt, er kümmert sich wie ein Arbeitgeber darum, die Steuer für euch abzuführen. Und ihr seid dann quasi... Ihr müsst natürlich immer noch aufpassen, klar. Und manchmal machen die auch Fehler, deswegen lohnt sich manchmal auch eine Steuererklärung, bla und so weiter. Aber dann bei Steuerberater holen, hier an dem Punkt keine Beratung, keine Gewähr für Wahrheit. Aber macht euch keine Angst erstmal um das Thema Steuern. Wenn ihr euch zum Beispiel bei Trade Republic anmeldet, gibt es da auch Punkte, die da stehen. Ihr müsst eure Steuer-ID und sowas alles auch angeben. Aber macht euch da nicht so viel Sorgen. Im ersten Sinne, wenn ihr bei einem deutschen Broker seid, der kümmert sich um das meiste.
Ja.
Der muss sich darum kümmern.
Jetzt musst du aber ganz kurz, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, jetzt musst du aber noch ganz kurz ACC beziehungsweise die Ausschüttenden ganz kurz erklären.
Boah, okay, ganz kurz. So ein ETF soll ja Gewinn machen. Beziehungsweise es geht ja dann auch um die Dividenden. Und es geht dann am Ende darum, wenn eine Firma Dividenden auszahlt, ob das jetzt jährlich, quartalsweise, wann auch immer das ausgeschüttet wird, an euch überwiesen wird. Das ist das Ausschüttende. Und dann gibt es den, boah, ich liebe dieses Wort, Thesaurierende, das ist ACC, die reinvestieren das Geld am Ende wieder. Und da gab es bis vor ein paar Jahren einen Vorteil, bis zu dieser Reform 2018, ist jetzt zu tief drin, aber da gab es einen Vorteil, das eine zu machen, das wurde jetzt alles vereinheitlicht, das ist ein bisschen einfacher. Genau, und das sind halt so diese ganzen Sachen, die du dann, also ich weiß jetzt nicht mehr, ich müsste jetzt raussuchen, wie der YouTube-Kanal heißt. Es gibt so einen deutschen YouTube-Kanal, der kümmert sich sehr viel um...
Finanzfluss?
Kann gut sein, dass es Finanzfluss war. Da habe ich unfassbar viele informative, sehr einfach erklärte Videos, auch nicht zu lang, der das aufschlüsselt und verständlich erklärt. So, ja. Auch für jemanden, der noch nie etwas zu dem Thema gehört hat. Da geht es auch so um ganz simple Sachen wie das Thema Erbe. Ich habe auch immer gedacht, ja, okay, Erbschaftssteuer klingt so fies.
Mhm.
Dann auf einmal merkst du, okay, wenn du ein Kind bist, hast du ganz schön viel Freiheiten am Ende, was Erbschaftssteuer angeht, wenn du jetzt kein Milliardenunternehmen erbst oder so.
Ja.
Genau, nur dazu.
Spannendes Thema, sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Antworten, die wir geben können. Mit euch geht das natürlich noch viel besser. Das heißt, wenn ihr den Part, den wir jetzt gerade für euch hatten, cool findet, dann würden wir das als wiederkehrendes Element mit einbauen. Das heißt, da werden wir dann nochmal vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Wir werden vielleicht ein bisschen über unsere Portfolios sprechen, was wir gelernt haben vielleicht. All das, was euch interessiert, schreibt uns das gerne auf Twitter oder generell auf Social Media. Sucht einfach nach einem Quasi-Podcast. Folgt uns gerne und dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Information beziehungsweise eine Nachricht von euch zukommen lassen und dann werden wir in der zukünftigen Folge drauf eingehen.
Ich würde jetzt gerne auf das Spiel von Chung eingehen. Was hast du da gefunden?
Das interessiert dich.
Ja, also ich will jetzt gerade von meiner Sucht runter und entweder hast du eine neue oder die gleiche Sucht, aber ich gewinne bei dieser Aussage.
Ich zocke aktuell hart Beatstar. Kennt ihr das?
Ja. Ich glaube, jetzt ist verantwortlich dafür.
Ja.
Was?
Digi, ich glaube, Jens hat doch, du hast doch davon erzählt sogar, oder? Du hast es auf Twitter hast du
2020 habe ich davon schon erzählt. So lange ist das
ja, super. Ich habe es jetzt erst entdeckt über Kumpel, der mir das in die Hand gedrückt hat und meinte, hier, das könnte dir gefallen. Und das Ding ist, in London waren wir in so einem Arcade, so einer Spielerhalle, was übelst cool ist. Da habe ich hier sozusagen Guitar Hero gezockt.
Ja.
Und das ist ja dasselbe Prinzip. Und dann irgendwie ganz geil, Guitar Hero. Und er meinte so, hier, ich habe mir ein Handygame für dich. Und dann, bumm, habe ich das seither immer gesuchtet.
Ja, ich habe das eine Zeit lang auf Twitter die ganze Zeit kommentiert und Sachen gepostet und mich mit Leuten gebettelt. Und ich habe irgendwann echt Daumenprobleme bekommen, weil ich so viel getippt habe, dass ich dann irgendwann gar nicht gespielt habe, weil das so viel Zeit gefressen hat. Im Endeffekt ist es einfach nur, Musik läuft und zu der Musik passend werden Sachen dargestellt, Dinge, die man antippen muss oder halt Richtungspfeile, die man entwischen muss. Und es gibt leichte und schwere Spiele, Songs, die man dann abspielen muss. Und es gibt dann so 3 bis 4 Level innerhalb von einem Song, der ungefähr 1,5 bis 2 Minuten abgespielt wird, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Also nie der komplette Song. Und das ist ziemlich geil. Also es macht richtig, richtig viel Spaß. Man kann sogar mit Kopfhörern spielen, kann das sogar noch von der Latenz her anpassen, dass der Sound immer dann kommt, wenn auch dieser Bereich, den man antippen muss, erscheint. Also ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sehr durchdacht wirken. Aber mich nervt das Bezahlsystem.
Wie funktioniert das?
Hast du bezahlt für? Also es gibt, wenn ich hier kurz eingrätschen darf, das Bezahlsystem, du kannst Kristalle gewinnen, natürlich über Werbung anschauen oder halt ne dein Daily 5 Kristalle for free oder du kaufst Kristalle. Ja, das ist eigentlich das Bezahlsystem. Also ich weiß nicht, was dich daran nervt, Jens.
Naja, wenn du länger als 20 Minuten spielst, hast du irgendwann genug Punkte gesammelt, dass unten diese 3 Boxen voll sind.
Ja.
Und wenn die Boxen voll sind, kannst du nicht mehr weiterspielen.
Aber ich finde das ja erst recht gut, weil dann musst du Pause machen und gehst dann weg und kannst dann halt
andere Sachen machen. Nein, ich will keine Pause machen. Ballern!
Du musst Pause machen oder du gibst Geld aus.
Oder du gibst Geld aus. Aber Jens, wir müssen mal über dein Suchtproblem reden.
Apropos Suchtproblem. Vor einiger Zeit gab es ich halte sie jetzt gerade mal in die Kamera, für die Switch das Spiel Pokémon Unite. Mega geil. Weil man konnte Pokémon im Stil von League of Legends als MOBA spielen.
Davon hatte Angelo berichtet, ja.
Genau.
Genau, mega geil, mega lustig, mega spannend. Gibt's jetzt für iOS und Android.
Mhm.
Okay, tschüss, Leute.
Ich fand's in erster Linie interessant, weil das Spiel ist kostenlos. Es ist über von Tencent, die ja auch schon Erfahrung mit LOL generell haben. Und die haben jetzt das erste Update direkt auf die Switch in der Version, die auch für iOS und Android kam, präsentiert. Das heißt, der Content wurde erweitert und diverse Bugs oder Probleme oder Kleinigkeiten, die genervt haben, wurden noch ausgebessert. Ja, jetzt zeigen sie gerade alle, dass sie das Spiel installieren. Selber schuld. Ihr seid hiermit gewarnt, macht es nicht. Es wird unfassbar viel Zeit fressen. Mein Freundecode lautet 345N8 großes N. In dem Sinne.
Komplett los.
Scheiße. Ich habe ihn hier nochmal reinkopiert. In dem Sinne bin ich jetzt Level 11. Das Leveln macht super viel Spaß. Man kann relativ früh anfangen, auch Ranked zu spielen. Man kann nach ein paar Runden merkt man schon, das und das hätte ich gerne ein bisschen angepasst. Kann man bei der Steuerung noch ein bisschen rumspielen. Aber auch hier wieder, das Bezahlsystem finde ich nicht so geil.
Erzähl mal, wie das funktioniert.
Keine Ahnung.
Die größte Kritik, das kann ich vereinfachen. Die größte Kritik, die wir bei diesem Spiel haben, ist tatsächlich, dass du deine Pokémon mit Items ausrüsten kannst, die bestimmte Boni haben, wie zum Beispiel, dass du Lebenspunkte regenerierst oder deine Angriffe stärker sind. Und diese Items kannst du leveln und dafür gibst du deine Juwelen aus und die Juwelen, die du ebenso brauchst, um Pokémon zu bekommen, also weitere Pokémon zu bekommen. Und das ist so unfair von Anfang an gewesen, dass Leute quasi auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, jo, finden wir nicht cool, weil wenn du bei den Besten der Besten der Besten mithalten möchtest, musst du im Endeffekt reinpayen. Man kann auch so sehr viel Spaß haben, aber in dem Moment, wo du die Rangliste spielst, wird es halt sehr, sehr schwer. Aber du merkst sofort, wenn jemand gute Items hat oder nicht.
Ja, weil du sofort zerschnetzelt wirst, wenn du dann gegen jemanden kämpfst, der das Item auf Level 20 hochgelevelt hat.
Genau.
Mittlerweile gibt es also Gold einmal, also Eos-Münzen, dann gibt es Eos-Tickets und nochmal Eos-Juwelen. Und dann hast du die Möglichkeit, im Shop einmal UKB, also das Kampfbüro, Lizenzen für die Pokémon zu holen oder Kleidung für dich oder Klamotten für die Pokémon, was dann Holoware heißt. Dann gibt es noch ein Energiebelohnungssystem, wo man irgendwas eintauschen kann, was ich nicht ganz verstehe. Dann kann man einen Kampfpass, also einen Battle Pass aktivieren, dann hat man die Möglichkeit, irgendwelche anderen, also überall passiert irgendwas und andauernd, wie es bei all diesen anderen dummen Spielen ist, andauernd sagt er mir hier, dieses rote Icon, da ist was Neues.
Ja,
dann drückst du rauf und dann scrollst du zu den neuen Nachrichten und dann sind da drei Sachen, die du mal schnell erhalten kannst. Aber du musst aktiv draufdrücken, sonst kriegst du es nicht. Und dann muss ich hier noch draufdrücken und dann habe ich hier irgendwelche Herausforderungen. Warum kann ich nicht einfach irgendwo auf Knopf drücken und hab alles? Warum muss ich durch 17 Sachen durchklicken, bis ich alles dann in meinem Bereich habe? Jetzt zum Beispiel habe ich gerade irgendwie Level 11 erreicht, habe dadurch ein neues Item, und zwar den Fluchtknopf, mit dem ich an eine bestimmte Stelle wegspringen kann. Und eben, den muss ich jetzt gerade aktiv auswählen, damit ich ihn dann später, wenn ich in ein Match gehe, im Pokémon aktivieren kann. Was soll der Scheiß? Das Spiel macht so viel Spaß und es nervt mich jetzt schon.
Ich verstehe total ich verstehe total, was du meinst. Ein Argument, das Spiel sich runterzuladen, wäre, und das müsste man meiner Meinung nach hier in der Folge auf jeden Fall erwähnen, die Runden gehen nur 10 Minuten. Und das ist für ein Handyspiel meiner Meinung nach die perfekte Länge. Wie oft sitze ich da und denke mir, ach komm, eine Runde TFT. Und dann sitzt du da 30, 35, 40 Minuten. Finde ich für ein Handyspiel zu viel, zumindest jetzt in unserem Bereich. Ich mag Smartphone-Games, die halt sich locker flockig wegspielen lassen.
Ja.
Und das ist bei Pokémon in meinen Augen die perfekte Länge.
Es gibt sogar noch kürzere Matches.
Ja.
Also diese 5 Minuten schnelle Runden gibt's mittlerweile.
Ja.
Auch ganz geil.
Wollen wir Ranked zusammen mal spielen, Digi?
Ja, was ist los?
Ja, jetzt? Digi.
Also der Podcast, wir sind bei 57 Minuten, wir können gleich aufhören. Also wir können eigentlich jetzt, lass mal noch ein bisschen.
Wie, so lange reden wir schon?
Ja, wir haben noch so Vorgeplänkel gehabt. Und das Aktienthema ist ja so komplex, dass du innerhalb von fünf Minuten ja einfach nur eine Sache erwähnt hast. Und dann redest du ja schnell mal 2, 3
Sachen. Ja, das stimmt.
Das geht ja fix. Also,
da habt ihr recht.
Chung ist jetzt auch still, das heißt, er macht schon, der installiert jetzt gerade.
Er macht das Tutorial, glaube ich, gerade.
Ich hab's alle installiert.
Ja, genau. Damit endet dieser Podcast. Nein, nein, würde mich würde echt interessieren, wie viele unserer Zuhörer dieses Spiel schon spielen. Das würde mich echt extrem interessieren, muss ich sagen.
Edit mal alle, Jens. Da, ganz klar. Du hast ja deinen Gutschein, deinen Friendship-Code durchgegeben, ne?
Genau, der ist auch dann in der Videobeschreibung. Ihr könnt eure Codes dann auch gerne noch mit angeben. Dann schmeißen wir die auch noch mit rein. Was ich noch empfehlen kann, die einzige Sache, die jetzt noch diese Woche passiert ist, ich habe mir am Sonntag ein bisschen Zeit genommen mit meiner Freundin und habe mir Foundation angesehen.
Da bin ich sehr gespannt, weil die Liste.
Die ersten zwei Folgen, die es bei Apple TV, bei dem Apple Streaming-Dienst gerade gibt. Wöchentlich am Freitag kommt immer eine neue Folge. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, Episode 3 kommt erst diesen Freitag. Und die ersten zwei Folgen sind erst da. Und es ist auch so eine Geschichte, die wie immer, auch wie bei Dune, als unverfilmbar galt. Und ich verstehe jetzt auch schon, warum. Ähnlich komplex wie Dune.
Ja.
Geht um Sci-Fi, um Zukunft, um sehr viel Theoretisches, tolle Bilder, schöne Atmosphäre. Bisher fieber ich mit keiner Figur mit, aber das Ganze drumherum passt ganz gut. Also es ist interessant. Ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Mhm.
Ansonsten, wenn du eh schon bei Empfehlungen bist.
Ja.
Wir hatten ja letztes Mal versprochen. Also ich kann meine Anime-Liste gern durchgehen.
Oh nein! Was?
Oh mein Gott.
Was? Okay, warte,
aber,
ich muss mich zurücklehnen.
Aber Pokémon Unite sieht sehr interessant aus.
Vielleicht schieben wir das doch auf nächste Woche.
Also ich guck mal, ich mache hier gerade meinen Charakter und der sieht ziemlich cool aus.
Yeah.
Nee, ich gebe einfach meine Liste durch. Es wird sich einiges doppeln natürlich mit Animes, die Jens schon aufgesagt hat, aber schadet ja nicht. Doppelt hält besser. Also, ohne Reihenfolge, ich habe sie nicht nummeriert oder gerankt, was besser oder schlechter ist. Ganz Klassiker, Dragon Ball und Dragon Ball Super. Dragon Ball Z ist so lala, aber Dragon Ball Super finde ich schon besser. Danach Shokugeki no Soma, aka Food Wars. Wer auf Essen und Orgasmen steht, natürlich Geschmacksorgasmen, dann ist das die Anime-Serie für euch. Ich bin immer noch ein großer Freund von One Piece. Ich gucke es noch und bin bis zur aktuellen Folge.
Oh Gott, über 1000 Stück sind das.
Alter.
Ja, ich gucke ab und an mal in Detektiv Conan rein, gehört auch zu meinen guten Favoriten. Aber nach 900 Folgen, also ich habe nicht alle gesehen und die werden leider auch nicht alle ausgestrahlt in Deutschland. Das ist mein riesiges Problem. Aber ich hoffe, die fangen wieder an, mehr zu synchronisieren. Ich habe da irgendwas gehört. Full Metal Alchemist Brotherhood steht über den originalen Full Metal Alchemist. Das hat der Jens schon gesagt. Digimon Tree, das ist ja die Neuauflage der ersten Staffel.
Mhm.
In schickerer Grafik und andere, ein bisschen besserer Zeichnenstil.
Mhm.
Das ist ein bisschen kompakter. Also,
okay.
Wer Digimon die erste Staffel mag und die zweite, dann Gönnung. Ansonsten hätte ich Digimon die erste Staffel empfohlen. Und die zweite. Alles danach ist Schmutz.
Das von damals, die Serie?
Ja.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Habe ich gesehen sogar als Kind, ja.
Ansonsten der Alltime Classics, auch einer meiner Favoriten, Shaman King. Jetzt gerade aktuell läuft auf Netflix eine Neuauflage. Ich glaube, bisher sind nur die ersten 13 Folgen raus. Aber finde ich geil. Also auch die neue Art und Weise finde ich super. Das Einzige, was mich stört, Furioku ist ja diese spirituelle Kraft. Das haben die in Mana übersetzt.
Ach.
Da dachte ich mir, was ist denn los mit euch?
Was ist denn los bei euch?
Ansonsten, was noch zu den neueren Animes gehört, ist One Punch Man. Den finde ich super witzig und
unterhaltsam. Scheiße, ja, du hast recht. Ich habe völlig vergessen.
Und zu den Klassikern. Evangelion, bisschen komplexer, aber halt übelst krass. Ghost in the Shell, gibt's auch eine Realverfilmung, die okay ist, aber Ghost in the Shell ist schon krass. Ich glaube, fuck, ich habe das nicht aufgeschrieben. Jetzt fällt mir ein Akira. Mhm. Doch, Akira, die Motorrad. Ja, Akira auch super top, finde ich mega. Cowboy Bebop fand ich auch ganz unterhaltsam damals. Es gibt eine Realverfilmung, die aktuell produziert wird.
Bei Netflix.
Und die Krönung zum Schluss. Golden Boy, Leute.
Na, die gute alte Golden Boy, ey. War schon leckere Zeiten.
Ja.
Sagt mir gar nichts.
Sagt dir nichts.
Sagt mir nichts.
Was?
Wirklich?
Ja. Dein Ernst? Ich habe Dustin mal gehört und immer wenn ich den Zeichenziel gesehen habe, dachte ich so, ja, nö.
Ja, das hat man als 14-jähriger Jugendlicher gerne geguckt. Ja,
da hatte ich Tentakel-Filme auf Vox gesehen.
Uh-huh. Aber da lief, auf Vox lief doch auch Golden Boy. Und
ja, lief auch
und Eva.
Spätabends irgendwann.
Also wenn ich Golden Boy jetzt google und mir Fotos anschaue, weiß ich, warum ihr das damals geguckt habt.
Nein.
Nein.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also
Boote.
Da werden viele Mittel und Werte einen nahegebracht.
Was ist das für ein geiles Kleid?
Die falschen.
Bitte?
Also die falschen Werte, ja.
Findest du?
Das waren die Werte, die damals einen Jugendlichen interessiert haben, glaube ich.
Also Kinderroh hat geackert wie ein König, ja?
Ja.
Er hat sich reingehangen.
Absolut.
Ja, das ist meine Anime-Liste, die ich jetzt droppen wollte.
Cool.
Das nächste Mal ist Jan dran.
Das nächste Mal ist Jan dran, sehr gerne. Mhm. Soll ich dann noch ganz kurz über eine animierte Serie sprechen? Ich meine, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen, aber es kommt ja im November, kommt was ganz Cooles raus. Das will ich unbedingt gucken und ihr ja vielleicht auch. Und zwar ist das die Serie von den League of Legends Machern. Arcane, meine Freunde.
Oha.
Yes. Ach, also, am 6. November beginnt Akt 1 auf Netflix, Folge 1 bis 3. Dann am 13. November gibt's Folge 4 bis 6 und am 20. November gibt's Folge 7 bis 9. Es geht in der Story um zwei Schwestern, die werden getrennt. Die eine Schwester sucht die andere und der Trailer, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, macht Lust auf mehr. Es gibt einige Charaktere, die, das ist jetzt kein großartiger Spoiler, das seht ihr auch im Trailer, von was für Charakteren wir ungefähr sprechen, die denn in der Story vorkommen. Das ist ja in dem ganzen League of Legends Universum. Und da haben wir zum Beispiel Victor am Start, Caitlyn, dann Jace, Vi und Jinx. Das sind die, die man im Trailer jetzt hier und da sieht oder auch sorry.
Das war episch.
Dann lassen wir drin. Auf jeden Fall bleibt er drin.
Das sind die Charaktere, die man sieht oder wo es Gerüchte gibt, dass die halt mitspielen. Alter Scheiße. Ja, ich will die unbedingt gucken. Ich mag das League of Legends Universum sehr und ich glaube, da wird sehr viele Easter Eggs geben, glaube ich.
Ja, die Frage ist halt, ob das jetzt für Leute, die League of Legends kennen, einfach einen Mehrwert bietet oder ob die verloren gehen. So ein bisschen wie bei dem World of Warcraft-Film. Also der Film hat für sich funktioniert, aber wirklich geil ist er erst geworden, wenn du WoW-Fan warst.
Ja, gebe ich dir recht.
Und da müssen wir gucken, ob das da auch funktioniert.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Das war tatsächlich, das waren die wichtigsten Themen, die ich jetzt gerade auch noch hatte. Man könnte, glaube ich, noch über sehr, sehr vieles mehr sprechen. Zum Beispiel, weil ich ein Video gesehen habe, wo die iPhone-Kamera mit der vom S21 Ultra verglichen wurde und ich war überrascht, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen an dieser Stelle.
Ja, ich bin tatsächlich gespannt nächsten Monat auf die Serie mit Julian Bam von Sean.
War das Netflix?
Netflix, ja.
Ist eine Netflix-Serie.
Und sehr cool.
Sein Bruder hat Regie geführt, den kenne ich ja auch ganz gut.
Ui.
Ja. Eigentlich mal was aus dem Influencer-Bereich. Aber der Trailer sieht schon gar nicht so schlecht aus. Sieht auf jeden Fall nicht deutsch aus oder nicht wie Bruder vor Luder oder Kartoffelsack.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da kommt.
Ja, ich auch. Ich
denke mal, das wird auch so ein inoffizieller Grund gewesen sein, weshalb er sich aus dem YouTube-Video-wöchentlich Produzierbereich rausgezogen hat.
Um was Größeres.
Das ist ja auch ungefähr 2 Jahre her, ne? 2, 3 Jahre.
Ja, mittlerweile.
Ich glaube, die Lochis sind gerade in Planung, wieder einen Spielfilm rauszuhauen irgendwann.
Echt, ja?
Na, endlich!
Joe, du hast doch die ganze Zeit drauf gewartet.
Läuft doch. Bruder von Luda, Alter.
Oh Mann, ey.
Oh, ich bin raus. Mir reicht's. So. Wenn ihr alles nachsehen oder nachlesen wollt, was wir gerade besprochen haben, dann schaut gerne in die Episodenbeschreibung rein. Da werde ich jetzt alles reinhacken, worüber wir gesprochen haben. Es wird die NFTs, nee, die ETFs von Angelo geben. Also explizit Angelos ETF, genau. Dem werdet ihr euer ganzes Geld geben können. Ihr werdet mit Chung all die Spiele spielen können, die BeatStars euch anbietet. Und mit mir werdet ihr hoffentlich bald befreundet sein bei Pokémon Unite.
Habt ihr Orange Unite oder Purple Unite Outfit?
Chung. Es muss dir gefallen, was du trägst, nicht den anderen.
Oben ohne geht nicht.
Es muss vielleicht auch ein paar anderen gefallen.
Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend.
Ausziehen, los!
Bis dann, Leute. Tschüss.
Zieh dich aus! System Shutdown.